Der Predigtext zu dem heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium, Kapitel 8, die Verse 4 bis 9. Als Jesus Christus eine große Menge Menschen vor sich sah, die aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. In diesem Gleichnis geht es darum, dass Gott seine Liebe bezeugen will zu allen Menschen, indem er ihnen das Wort des Trostes, der Erlösung von der Vergänglichkeit, von Sünde und Tod mitteilen will. Aber es geht auch darum, dass die Empfänglichkeit bei den Menschen sehr unterschiedlich ist. Alle sind gleich geliebt. So wie es auf einem Aufkleber manchmal zu lesen ist, auf einem Auto: Alle, die über diese Erde gehen, sind von Gott geliebt. Aber nicht jeder lässt sich lieben. Lieben und lieben lassen gehört zusammen. Wenn die Liebe nur einseitig ist und sein muss, bringt sie keine gute Frucht. Wenn in einer Ehe nur einer den anderen liebt und der andere sich immer passiv hält, kann es zu keiner guten Zweisamkeit kommen. Kann es zu keinem guten Miteinanderwirken und Arbeiten kommen. Zu keinem guten Miteinanderfreuen kommen. Es bleibt einer immer mit seiner Liebe allein und der andere mit seinen Gedanken. Vielleicht sogar mit den Gedanken, wann können wir uns endlich trennen? Das grassiert ja unter vielen Menschen, die ja gerade noch so miteinander aushalten, aus Vernunftsgründen. Oder damit sie das Gesicht vor anderen nicht verlieren wollen. Aber innerlich eigentlich gar nicht mehr miteinander den Weg gehen. So kann es auch passieren unter Christen, die eigentlich schon gar nicht mehr auf das Wort Gottes hören und am liebsten sich auch trennen wollten davon. Aber was würden die anderen dazu sagen? Die mich gesehen haben, dass ich so und so viele Jahre mich als Christ outete. Wir sagen, das ist vielleicht unmöglich. Ist es wirklich unmöglich? In Israel war es nicht unmöglich. Dass Jesus Christus dieses Gleichnis gab, in Israel, den Menschen der damaligen Zeit, hing damit zusammen, dass Gott auf der Suche war nach denen, die eigentlich zu ihm gehören. Durch den Propheten Jeremia sagte er in Kapitel 5, geht doch durch die Gassen Jerusalems, schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der Recht übt und auf Wahrheit hält. Dann will ich gnädig sein. Also diese Rede ging doch an Beauftragte in Israel, die unter den Juden, den Gläubigen, die das Wort Gottes hatten, nachschauen sollen. Ist da jemand, der noch an der Wahrheit festhält und Recht tut? Dem will ich gnädig sein. Denn wenn sie auch sprechen, so sagt der Herr, bei dem lebendigen Gott, schwören sie in Wahrheit doch falsch. Sie haben wohl eine fromme Rede, aber ihr Herz ist ganz anderen Sinnes. Merken wir, das ist möglich. Gott liebt alle Menschen, er liebt uns. Aber greift diese Liebe in unserem Herzen? Wird sie auch erwidert? Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben, sehen auf das Wahrhaftige. Du schlägst sie, aber sie fühlen es gar nicht mehr. Du machst fast ein Ende mit ihnen, aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein Angesicht härter als ein Fels und wollen sich nicht bekehren. Wenn wir diese Haltung und Aussage Gottes mit hinübernehmen in das Neue Testament und nun das Gleichnis Jesu hören, merken wir, welche Sehnsucht nach Widerhall der Liebe Gottes vorherrscht. Ein Sämann geht aus, guten Samen zu säen, überall hin, aber er wird nicht überall gerne angenommen. Jesus Christus erklärt nicht nur damit, dass es unterschiedliche Aufnahmefähigkeiten für das Wort Gottes gibt, sondern er macht auf sich aufmerksam, dass er derjenige ist, der alles verändern kann. Er kann sogar aus einem harten Weg, festgetretenen Weg, einen weichen Boden machen, der wieder aufnahmefähig wird. Er wollte auf sich aufmerksam machen, so wie auch in unserer Welt heute, indem er sagt, ich bin der wahre Weg des Lebens. Ja, ich bin das Leben selbst. Ich bin die Wahrheit. Ich kann alles ändern. Ihr braucht euer Herz nicht selbst zu manipulieren und zu bestimmen. Der gute Same, der da ausgestreut wurde, ist das liebende Wort Gottes. Woran erkennen wir, dass es das liebende und nicht das richtende Wort Gottes ist? Das erkennen wir an diesem guten Herzensacker, dass dieser Same sogar aufgeht und gute Frucht bringt. Er hätte auch auf den anderen Herzensackern Frucht bringen können und wollen. Es ist nicht das Gerichtswort, sondern das einladende Wort. Und darum spricht Gott auch in unserer heutigen Zeit, genau wie einst zu dem Volk Israel durch den Propheten Hesekiel: Ihr denkt falsch von mir. Ihr denkt, ich will euch belasten und zerstören. Nein, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Vielmehr habe ich Gefallen daran, dass sich der Sünder bekehrt. Bekehrt von seinen eigenen Wegen und lebt. Dass er am Leben bleibt. Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Gott wird ja verdächtigt, dass er ein Rachegott ist. Er wird verdächtigt, dass er ein nur strafender Gott ist. Deswegen gehen ihm viele aus dem Wege. Deswegen lesen sie sein Wort auf Abstand. Komm mir ja nicht zu nahe. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber Gott ist nicht der Rache-Gott, sondern der Liebende, der Einladende, der Freude am Leben mit ihm hat, der Freude am Leben der Menschen in unserem Herzen hat, der Freude hat, wenn wir das Leben aus ihm bejahen. Wir wissen, dass das Leben auch in dieser Zeit von vielen Menschen nicht bejaht wird. Die Abtreibung der Kinder nimmt ja immer mehr überhand. Und auch der Präsident in Amerika hat sich ja nun geoutet darüber, dass ihm alles recht ist, wann und wo und wie jemand abtreibt. Auch die Spätabtreibungen sollen legalisiert werden. Was der vorhergehende Präsident noch verneinte, das lässt er jetzt zu. Egal wie eben auch die Menschen zusammenleben, wenn sie nur das als Leben empfinden, ist es gut. Ob es wirklich ein Leben ist? Gegen das gute Leben in der Zeit, das Gott schon hier gegeben hat, stemmt sich der natürliche Mensch und auch oft gegen das gute Leben in Ewigkeit. Er hadert mit Gott, wenn er ihn zu früh aus dieser Welt ruft. Herr, wie kannst du meinen Mann und meine Frau, meine Kinder so plötzlich aus dem Leben rufen? Das muss doch schlecht sein. Ich habe kein Vertrauen zu dem Leben aus dir in Ewigkeit, das ist der Mensch. Aber Gott sagt, ihr denkt falsch von mir. Ich bestrafe nicht, sondern ich errette. Ich lade ein zum Leben. Dieses gute Wort Gottes, das Jesus hier in diesem Gleichnis als der gute Sämann ausstreut auf alle Herzen, gleich welcher Beschaffenheit, sollte deutlich machen, dass der Mensch sich im Lichte Gottes erkennt und sich auch helfen lässt. Liebe Geschwister, auch wir haben es nötig, uns immer wieder im Lichte Gottes zu erkennen. Dass wir nicht in der Selbstüberschätzung leben und meinen, es sei schon alles in Ordnung. Wenn wir vom Licht angestrahlt werden, Gottes, merken wir, da ist so viel nicht in Ordnung. Obwohl ich mein Auto durch die Waschanlage gefahren habe, holte ich plötzlich während der Fahrt aus einem Fach noch einen Lappen heraus, weil unangenehmerweise die Sonne auf meine Vorderscheibe schien und mir zeigte, dass innen ein richtiger Film drauf ist, der die Sicht behindert. Oh, schnell gewischt. Unangenehm, dachte ich, nein, in der nächsten Ecke wird die Sonne nicht mehr da sein, dann kann ich wieder durchatmen, als ob die Scheibe ganz klar wäre. Das Licht macht es offenbar. Wenn das Licht reinscheint, dann merken wir, die Fenster sind gar nicht so sauber, wie wir denken. Der Staub auf dem Schrank wird plötzlich sichtbar, haben wir vorher gar nicht gesehen. Wir sollen durchleuchtet werden, damit wir auch das Gute gerne empfangen. Und somit ist das ausgestreute Wort Gottes eine Entlarvung auf der einen Seite, aber eine Segnung und Hilfe auf der anderen. Jesus Christus wollte auch dieses Psalmwort deutlich machen, was ja die Juden kannten aus Psalm 14, Vers 3, was später im Neuen Testament aufgegriffen wurde, da heißt es, die Menschen sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Der Sämann streut aus. Glaubst du das noch? Steht doch geschrieben. Du hast Mangel an dem Ruhm, den du bei Gott haben solltest. Jesus Christus wollte bei den Zuhörern und bei uns natürlich jetzt auch das Bekenntnis hervorbringen, ich bin hilfsbedürftig, ich bin erlösungsbedürftig. Wir haben zwar eine Woche hinter uns, die haben wir vielleicht gerade so geschafft. Und wenn wir genau hingucken, da war manches nicht in Ordnung. Wir haben wieder eine Woche vor uns. Können wir sie allein schaffen? Können wir sie wirklich echt bewältigen mit allen Anforderungen? Wir sollen sagen, dass wir hilfsbedürftig sind. Und darum sprach der Herr Jesus ja auch zu den besonders frommen Leuten in Israel, die vielleicht diese Ansprache weniger nötig hatten als andere. Es sei denn, dass du von neuem geboren wirst. Es sei denn, dass mein Geist in deinem Herzen Raum gewinnt. Sonst schaffst du es nicht, geistlich die nächste Woche gut zu durchleben. Du schaffst es nicht, vom Himmel her zu handeln, so wie es Gott und den Menschen gefallen kann. Es sei denn, bekenne dich als erlösungsbedürftig und erkenne, dass ich der Erlöser bin, will Jesus Christus sagen. Ich bin der, der euch helfen kann und will. Denn wer den Sohn sieht und glaubt dem, der ihn gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und dann setzt der Herr Jesus etwas hinzu und sagt, das Zittern kann dann aufhören. Die ihr Gott verdächtigt, er will euch zerstören. Nein, wer an den glaubt, den der himmlische Vater gesandt hat, kommt nicht ins Gericht. Er ist herausgenommen, herausgelöst. Ein anderes Wort. Durch diesen guten, ausgestreuten Samen bedeutet ja, wenn du dich zu mir bekennst, dann bist du nicht mehr schwach. Denn das Wort vom Kreuz, das wohl sehr elendlich sich anhört und aussieht, birgt genau die Kraft in sich, die du brauchst für die nächste Woche. Für dein ganzes Leben. Du bist nicht schwach auf der Seite Jesu, sondern total stark. Es ist eine Kraft, die selig macht alle, die daran glauben. Wir sehen das Bild vor uns, wie der Herr Jesus versucht, in diesem Gleichnis den Menschen diese Botschaft deutlich zu machen. Ihnen das mitzuteilen. Öffnet doch euer Herz. Und darüber hinaus verheißt er ihnen nicht nur Kraft für den Alltag, sondern Gemeinschaft mit ihm, mit dem lebendigen Gott. Wenn du dein Herz öffnest und dieses gute Wort der Liebe Frucht bringen kann, verspürst du die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Denn wer mich liebt, sagt der Herr Jesus, der wird von meinem Vater wieder geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist im Übrigen das Wunderbare, das dürfen wir uns auch untereinander sagen. Wir sind ja froh, als Kinder Gottes uns zu kennen, zu wissen und wie es in der Einleitung schon antönte, auch zusammen zu essen, so wie wir es gestern taten, Austausch zu haben. Aber das wahre Geheimnis des Lebens aus der Ewigkeit, in der Zeit für die Ewigkeit, liegt an der persönlichen Begleitung Jesu des Einzelnen. Denn keiner lebt von dem anderen. Kein Christ kann von dem anderen leben. Jesus sagt, du lebst von mir. Das ist ein wunderbares Geheimnis, was uns auch in der Verbindung mit anderen Menschen durch eine neue Woche trägt. Nur wer in Wahrheit allein mit seinem Heiland leben kann, schafft es auch gut mit dem Nächsten. Wer aber nur mit dem Nächsten leben will, wird immer Schiffbruch erleiden und enttäuscht werden. Jesus sagt, ich will mit euch Gemeinschaft haben. Und ihr sollt Hoffnung bekommen. Liegt alles in diesem liebenden Wort Gottes, des guten Samens, der da ausgestreut wird. Ihr sollt Hoffnung bekommen, nicht immer da, durch die Trübsal der Zeit gehen zu müssen. Trübsale gehören dazu. Wir könnten uns ängsten, wenn wir so die Nachrichten lesen. Ja, in einer Privatnachricht, Depesche, heißt es ja hier, dass Großalarm für Deutschland ausgerufen wurde vom Bundesnachrichtendienst. Das ist ja hier, sind unsere Spezialleute, die die Hintergründe erforschen und Dinge wissen, die wir nicht wissen. Die spionieren alles aus. Wie geht es hier in Deutschland zu? Und was kann auf uns zukommen? Die haben immer die Nachrichten zuerst. Durch eine streng vertrauliche Dienstanweisung deutscher Staatsschützer wird gesagt, sie rechnen jetzt jeden Tag mit Anschlägen des islamistischen Terrors. Jeden Tag. Sie haben das untersucht, sie haben die Gruppen gefunden, sie haben die Möglichkeiten gesehen. Es sind junge Leute, fanatisch, zum Sterben bereit und sie haben sich in die Stellungen begeben. Und in diesem Artikel heißt es weiter, es besteht nicht mehr die Frage, ob es geschieht, sondern nur noch wann und wo. Die nächste Bombe täglich, sagen sie, kann explodieren. Hier in Deutschland, Ballungszentren. Und so geht das weiter. Jesus Christus will sagen, durch diesen ausgestreuten Samen, ihr werdet nicht immer in dieser Trübsal der Zeit bleiben, sondern ich komme und werde euch zu mir nehmen, dass ihr die Herrlichkeit des Vaters seht. Denn wenn ich hingehe und die Stätte bereite, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Liebende Reden Jesu zu allen Menschen. Bloß die Frage ist doch, auch hier in diesem Gleichnis, geht das Wort ein? Wird es angenommen? Vier unterschiedliche Herzensacker werden aufgezeigt, die zum Teil gar nichts aufnehmen oder nur etwas oder alles. Und das kann ein Spiegel unseres persönlichen Herzens sein, wie wir mit dem Worte Gottes vielleicht in der Andacht umgehen morgens. Ich frage mich manchmal ab, wenn ich morgens aus der stillen Zeit komme und im Laufe des Tages vieles habe erledigen müssen, was hast du eigentlich heute Morgen gelesen? Weißt du das noch? Oder ist das schon wieder verflogen? Hat das Raum gewonnen in deinem Herzen oder hast du es nur am Kopf vorbeigelesen? Wo ist es geblieben? Und ich freue mich darüber, wenn mir doch dies und jenes noch einfällt. Und ich mich daran erinnere, jawohl, das habe ich gelesen, wunderbar, das hilft mir jetzt. Ein Herzensacker, sagt der Herr Jesus, ist so beschaffen, dass da überhaupt nichts reingeht ins Herz. Das ist so ein festgetretener Weg. Der kann ja festgetreten sein durch Gewohnheit. Ach, bist du getauft? Oh ja, alles okay. Vielleicht konfirmiert und vieles andere im christlichen Sinne. Fertig. Festgetreten. Ich brauche nichts mehr. Da passt nichts mehr rein. Ich habe meine Lebensvorstellung. Und der gehe ich jeden Tag nach. Ich bitte höchstens, dass Gott sie mir segnet und mir hilft, meine Gedanken umzusetzen. Fester Weg. Und das wunderbare Korn des Wortes Gottes liegt da drauf. Und weil es zu lange da drauf liegt, kommen die Vögel und picken es weg. So, dass es in entscheidenden Augenblicken auch gar nicht mehr zu finden ist. Plötzlich schrickt vielleicht ein Mensch zusammen. In einer schlimmen Situation, ein Unfall passiert. Aber die Verbindung zu Gott ist nicht da. Das Korn ist weg. Die Vögel haben es weggenommen. Ich habe es liegen lassen. Ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe es nicht wirken lassen. Und dann kommt die Frage, wo ist denn jetzt Gott? Warum hat er denn mir meine Tochter genommen? Mein Sohn, mein Mann, meine Frau? Wo ist denn Gott? Verstehen wir? Zur angenehmen Zeit ging das Wort nicht hinein. Und zur unangenehmen Zeit ist es nicht mehr da. Und da heißt es auch im Alten Testament, sie werden umherlaufen und suchen das Wort und werden es nicht mehr finden. Darum lädt Jesus ein und sagt, bitte, wenn du es hörst, dann mach dein Herz auf. Lass es unbedingt hinein, auch wenn du es nicht gleich verstehst. Du brauchst es. Du brauchst es unbedingt. Gott ist da und er sucht dich und mich. Er will uns präparieren für die kommende Woche, dass wir uns vor keiner Bombe fürchten müssen. Und wir sehen ja auch, wie fieberhaft die Menschen, die Zeit in der Weise nicht ertragen können, dass sie sagen, wenn es schon so übel zugeht, darf es keinen Gott geben, der uns richtet. Und dass sie auf die Barrikaden steigen, wie wir es ja jetzt im Nachhinein wieder bestätigt finden, 800 Busse in England sind bestückt mit der Aufschrift, möglicherweise gibt es keinen Gott, keine Sorge, genießen Sie das Leben. Also wenn es keinen Gott gibt, braucht man sich ja vielleicht nicht sorgen, denn dann gibt es ja auch kein Gericht, dann gibt es auch keine Zurechtweisung, dann gibt es keine Korrektur. Sorgen Sie sich nicht. Leben Sie einfach. Es gibt keinen Gott. Und diese Kampagne griff über nach Amerika und Spanien. Und man wartet nur noch darauf, bis es auch in Deutschland soweit ist. Es gibt gar keinen Gott. Bitte schön, mach dir keine Sorgen. Genieße dein Leben. Verstehen wir? Das ist ein Verdrängen dieses Wortes, das Jesus in Liebe ausgestreut hat. Der zweite Herzensacker, den Jesus hier beschreibt, ist wohl ein wenig eingänglich. Aber es sind so viele Steine und da ist nur ein wenig Erde und zu wenig Feuchtigkeit da. Die Steine wollen nicht ausgeräumt werden. Es sind die Steine des Zweifels. Sollte Gott mir morgen wirklich helfen im Alltag? Kann er das auch, wenn ich meine Arbeit angreife? Kann er die Situation überhaupt regeln, die mir so schwer vor den Augen und vor dem Herzen steht? Die Zweifel lassen es nicht zu, dass dieser Same Frucht bringen kann. Natürlich, man nimmt das Wort gerne auf. Ich habe heute in das und das gelesen in der Losung. Aber die Zweifel gehen mit. Ich lasse sie nicht zu Hause. Ich lasse sie nicht vor dem Angesicht Gottes fallen, sondern ich nehme sie mit. Und im Laufe des Tages wird das Wort untergebuttert und ist gar nicht mehr da. Das Wort der Zuversicht. Denn dann kommt die Anfechtung, dann kommt die Situation und dann klappt alles zusammen. Und dann ist die Freude, die ich morgens hatte beim Bibellesen, total hin, weg, als ob ich nie Gottes Wort gehört hätte. Das gibt's auch, sagt der Herr Jesus, so ein Herzensacker. aber da kommt keine gute Frucht raus. Und bei dem dritten, sagt der Herr, da ist es ja nun noch ein bisschen schlimmer mit der Folge. Da geht das Wort eigentlich auf. Aber zugleich gehen auch Dornen mit auf. Verlassen auf irdischen Reichtum. Verlassen auf irdische Möglichkeiten. Sich ergehen, sagt der Herr Jesus, in den Freuden des Lebens geht mit auf. Ja, wir wollen ja beides haben. Sowohl als auch. Natürlich wollen wir Gottes Wort, seine Liebe. Aber ich bin ja schließlich auch noch da. Ich habe ja auch meine Wünsche. Und da nehme ich mir einfach mal eine kleine Auszeit und mache das, was ich will. Das geht dann mit auf. Und der Herr Jesus sagt, etwas übersehen die Leute, dass die Dornen schneller wachsen als das gute Wort. Und die überwuchern alles und ersticken das gute Wort, dass es zu keiner Frucht kommt. Liebe Geschwister, wir können uns ja da persönlich prüfen. Was prägt denn unseren Alltag? Was prägt unser Christsein? Sind es nur die Worte? Oder ist es die Sehnsucht nach Realität in der Tat? Was prägt unser Christsein? Aber wir sind so froh, dass der Jesus sagt, da gibt es noch einen vierten Acker. Und bei dem vierten Acker, da ist nicht nur weiche Erde da, nicht nur Empfänglichkeit, sondern da fehlen auch die Dornen und die Steine. Da ist auch nichts so festgetreten, dass da lange der Same oberhalb liegt. Nein, der geht gleich ein. Große Öffnung, Geduld, bis das Samenkorn sich entfaltet zu einem Stängel, zu einem Halm und dann auch Frucht entsteht. Und es entsteht viel Frucht. Wo Gottes liebendes Wort unser Herz erreicht, entsteht immer Frucht. Immer Frucht. Ich möchte mal an ein Wort aus dem Alten Testament erinnern, aus Jesaja 43. Da atmet man sofort tief auf, wenn man den ersten Teil liest, von Vers 1b, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Oh ja, sagen viele, das ist ja mein Taufspruch, Konfirmationsspruch, dazu stehe ich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, wunderbar. Aber es kommt noch etwas hinzu, was bei diesem vierten Herzensacker dann bejaht wird. Da sagt der Herr, du gehörst mir. Oh. Diese sagen ja, selbstverständlich, ich gehöre dir. Du kannst mit mir machen, was du willst. Du hast mich nicht nur gerufen, sondern du bist der Herr. Ich will nicht mehr tun, was ich mir vorgenommen habe, sondern was du sagst. Ist es nicht wunderbar bei dem Propheten Jesaja, der ja nicht nur diese Worte weitergeben durfte, sondern selber auch so gehandelt hat. Als nämlich die Frage am Anfang dieses Buches gestellt wurde von Gott, wen kann ich senden, wer will mein Bote sein? Sagte Jesaja, hier, ich bin da, sende mich. Ich bin doch dein. Sende mich. Du hast mich nicht nur bei meinem Namen gerufen, sondern ich gehöre dir. Der Herzensacker ist offen und weit. Am Ende dieses Gleichnisses sagte der Herr Jesus etwas, was uns vielleicht verwundert. Er sagte, wer Ohren hat, der höre. Nun sagen wir haben da alle Ohren, zwei sogar. Wir hören doch. Oh, hören wir wirklich? Was ist denn zu hören, wenn wir richtig hören? Der Herr Jesus sagt, ihr müsst hören, dass ich der Messias bin. Die Juden sagten, ja wieso, da muss doch noch erst der Elia kommen. Wenn ihr wollt es annehmen, er ist schon gekommen. Darum bin ich der Messias. Ja, sie kannten ja die Schrift. Sie kannten den Propheten Maleachi und sagten, es steht doch da geschrieben, Elia muss zuerst kommen. Johannes der Täufer. Wenn ihr es annehmen wollt, wenn ihr Ohren habt und wollt es hören, dann glaubt dem. Ich bin da. Glaube ist gefragt. Wer Ohren hat, der höre. Hoffnung ist gefragt auf das Bessere, auf das Gute, auf das Ewige. Lehne Gottes segnendes Wort nicht ab für dein Leben. Liebe ist gefragt, darum höre richtig. Ihm, dem Messias Jesus Christus, glauben in Geduld. Dahingehend, dass das Üble, das Böse schon von ihm gerichtet wird. In den Gleichnissen Matthäus 13, da kam es ja auch darauf vor, dass die Jünger mitkriegten, aha, da ist guter Samen gesät, aber da kommt auch böser Samen auf diesen Acker. Beides geht miteinander auf und sollen wir denn das herausreißen? Und ist so vieles Schlechte auch da? Nein, nein, macht das nicht. Habt Geduld, habt Liebe, habt Vertrauen. Vertrauen in Gottes Wort. Nichts ist vor ihm verborgen. Darum sagt der Herr Jesus, ja, zündet man etwa ein Licht an, um es unter einen Scheffel oder unter eine Bank zu setzen, keineswegs, sondern um es auf einen Leuchter zu setzen, denn es ist ja gar nichts verborgen, das nicht offenbar werde. Und nichts ist geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit anderen Worten, verlass dich auf Gott. Es kommt schon alles zurecht. Du brauchst nicht streiten. So durfte ich gestern einem Bruder wieder sagen am Telefon. Der Herr will für uns streiten. Du sollst stille sein. Ja? Wenn du Ohren hast zu hören, dann höre das. Denn alle Dinge werden vor Gott offenbar sein, wie es auch in Hebräer 4 steht, nichts ist vor ihm verborgen, kein Geschöpf, keine Kreatur. Alles, was dir begegnet und was dich betrifft, kennt Gott doch schon längst. Darum höre, was gefordert ist. Vertrauen, Treue ist auch gefordert. Denn das Salz ist ja was Gutes, sagt Jesus. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt in deinem Leben, kann man es wieder würzen? Und als ich das dann las, ging es so wehmütig durch mein Herz, dass wenn das Salz in unserem Leben, in meinem Leben nicht mehr würzen kann, ist es zu nichts mehr zu gebrauchen, noch nicht mal mehr für den Mist. Das heißt, mein Zeugnis ist noch nicht mal für den Mist mehr wert. Wenn es nicht aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus entsteht. Verstehen wir? Treue ist gefragt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Sonst muss man das Zeugnis wegwerfen. Taugt zu nichts. Nur durch den Heiligen Geist ist es möglich, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir sind da auch neu eingeladen, uns zu entdecken. Als einen guten Acker, der auch gute Frucht bringen wird, soll. Das Zeugnis soll nicht zugedeckt werden durch menschliche Reden, durch menschliches Empfinden, menschliche Vorstellungen. Matthäus 13 sagte ja der Herr Jesus dann auch ganz klar, ich rede zu vielen durch Zeugnisse, Gleichnisse, denn viele haben Augen und sie sehen nichts. Viele haben Ohren und sie vernehmen nichts. und sie verstehen überhaupt nichts. Jetzt merken wir, warum am Ende dieses Gleichnisses diese Aufforderung da ist. Wer echte Ohren hat und das hören kann, der soll es aufnehmen. Der soll sich da hineinbegeben. Ich möchte zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass genau das auch der erhöhte Herr vom Himmel den verschiedenen Gemeindeformen in der Offenbarung anempfohlen hat, richtig zu hören. Denn da war das geistliche Ohr bei vielen verstopft. Da lesen wir zum Beispiel von der Gemeinde zu Ephesus, da können wir immer das Wort ranhängen. Wer Ohren hat zu hören, steht ja da, der höre. Was sollten die denn hören? Dass sie noch fleißiger wären? Nein! Kehre zur ersten Liebe zurück. Wenn du das verstehst, dann hast du gut gehört. Dein Fleiß, den kannst du da vergessen. Der ist nämlich falsch, wenn er nicht aus der ersten Liebe erwächst. Ephesus, hab Ohren zu hören. Die Gemeinde zu Smyrna wurde sehr in Verfolgungszeiten bedrängt. Habe Ohren zu hören, dass du im Glauben bleibst. Sei nicht verzagt. Die Gemeinde zu Pergamon, sie sollte hören, was vor Gott recht ist. Sie sollten keine Kompromisse eingehen mit der Welt. Der Herr sagt, ich habe gesehen, bei euch sind etliche, die nach der Lehre Biliams leben. So eine Vermischung. Das gefällt mir nicht. Hörst du das nicht mehr? Hätte er sagen können. Habe Ohren zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Die Gemeinde zu Thyatira, die beging sogar eine Vermischung mit den Religionen. Sie ließen Religion zu und zugleich Christentum. Hast du nicht Ohren, dass du hören kannst, worauf es ankommt? Steht jedes Mal am Ende so eines Sendschreibens. Die Gemeinde zu Sardes, sie hat einen toten Glauben. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Hast du keine Ohren? Hörst du nicht mehr, was der Geist der Gemeinde sagt? Philadelphia war eine Erweckungsgemeinde. Sie war schwach, klein. Sie hörte wenig, aber gut. Das Wenige brachte viel Frucht. Und der Herr sagt, eure Tür wird nie zugeschlossen. Ihr hört. Und die Gemeinde zu Laodicea, zu der wurde dann gesagt, ihr bleibt fruchtlos. Eure Ohren sind total verstopft. Ihr denkt, ihr habt gehört und ihr hört nichts mehr. Gar keine Frucht, nichts mehr. Höre richtig. Das möge uns bei diesem Gleichnis Jesu neu beschäftigen für das persönliche Leben, denn wir brauchen es. Ich denke, ihr lest auch Zeitung und in manchen Artikeln wird ja jetzt gerade in diesem Jahr die Gottlosigkeit gepriesen. Und da heißt es ja auch in einem Artikel, danke Darwin. Danke Darwin. Zwei ganze Seiten voll Dank an Darwin. An diesen Mann, der gesagt hat, es hat sich alles selbst entwickelt aus der Ursuppe. Du stammst vom Affen ab. Danke, Darwin. Er hat diese ganzen Schritte aufgezeichnet. Kann man ja nachlesen in den Büchern. Und heute wird ihm gedankt. Aber wir sollten sagen, danke, Jesus. Danke, Herr. Und dazu gehört, dass wir unseren Herzensacker ganz weit machen. Und dass wir nur auf die Stimme Jesu hören und nicht auf irgendeine andere. Und das sage ich zum Schluss mit Weinen im Herzen, lese ich immer 1. Könige 13. Habt ihr schon mal gelesen, was da steht? Mit Weinen im Herzen. Ein gesegneter Mann wird von Gott gesandt, um den König Jerobeam zu sagen, was er tut, ist falsch. Und dieser gesegnete Prophet kriegt einen Auftrag: Bleibe an dem Ort nicht, nachdem du dein Wort gesagt hast, sondern geh nach Hause, iss nicht dort, trink nicht dort. Was kommt dann? Dann kommt ein Mitbruder, ein Gläubiger, und sagt: Der Herr hat auch zu mir geredet. Komm in mein Haus und iss. Und er ging darauf ein, weil es ja doch ein Bruder war, weil es ja auch ein Prophet war. Und was geschah? Als er noch am Tische saß, kam durch diesen anderen alten Propheten, der ihn sozusagen verführt hat, den Jungen, das Wort Gottes: Du hast gesündigt und du wirst nicht in deiner Väter Grab beerdigt werden. Und als dieser gesegnete junge Prophet auf dem Weg nach Hause war, fand ihn ein Löwe und tötete ihn. Ja, das passiert, verstehen wir. Auf Jesus Stimme allein hören, nicht auf den Bruder, auf die Schwester. Denn Jesus ist unser Leben. Amen. Amen. Lasst uns anbeten. O Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns persönlich einlädst, mit dir zu leben, nicht via eines Menschen, sondern direkt mit dir. Habe Dank, dass diese Einladung, die so wunderbar ist, doch wirkungsvoll ist, wenn wir sie annehmen. Und dass du all deine Verheißungen wahrmachst in unserem Leben, Tag für Tag, so dass wir keinen Mangel haben an irgendeinem Gut. Wir preisen dich darüber und bitten dich von Herzen, dass du dieses Wort mit uns gehen lässt, dass wir es nicht vergessen, sondern jeden Tag daran erinnert werden und auch diese Gemeinschaft bestätigen und bejahen. Herr, wir danken dir auch, dass du unsere Fehler übersiehst, dass du uns nicht die Sünden aufrechnest und vorhältst, sondern dass du vergibst, reinigst durch dein Blut und dass du uns unabhängig von uns selbst, von den Menschen machst und in deine Abhängigkeit ziehst. Denn du sagst über unserem Leben: Du bist mein. Und darüber beten wir dich an. Amen.